Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven, wusstest du eigentlich, dass Ludwig der 14. jeden Morgen 200 Bedienstete um sich herum haben wollte, wenn er aufwachte?
Er hatte ja 4 Mätressen, ich habe nochmal nachgeschaut, ne? Und eine Hauptfrau.
Das stimmt. Und 17 Kinder.
Und 17 Kinder. 6 mit der Hauptfrau und den Rest mit 4 weiteren, ne?
Ja, aber die 6 mit der Hauptfrau, die hatten es nicht so gut. Nur einer hat über das 10. Lebensjahr hinausgeschafft.
Das ist schon pervers, dass man sich bei so einer Folge wie heute Sonnenkönige der Bundesliga auf so einen Scheiß vorbereitet.
Mich irritiert das gerade so ein bisschen.
Ja, 200, was machen die denn da? Zehnägel schneiden?
Warum hast du denn da jetzt auch was nachgelesen? Das ist doch eigentlich meine Aufgabe.
Ja gut, aber ich habe ja mittlerweile Angst hier. Ich komme ja zum lesenden Riesen, ne? Und muss hier irgendwie standhalten. Und das am Tag nach der Karnevalsfeier des 1. FC Köln. Danke, dass du Salzstangen auf den Tisch gestellt hast. Ich kann das Salz gut gebrauchen, mein Freund.
Brauchst du noch Salzheringe und sowas?
Mm. Okay. Das war geil. Ja. Ich mag ja Karneval. Aber ich bin auch froh, dass wir heute mal ausnahmsweise, könntest du vielleicht doch noch einen Espresso später machen, am Abend aufzeichnen bei dir?
Das kriege ich hin, Sven.
Nee, das habe ich mal Ludwig dem 14. jetzt noch nicht raus. Haben die gemacht?
Lever du Roi hieß das, also das Wecken des Königs. Und das wollte er jeden Tag haben, der Sonnenkönig. Und wir reden ja heute über Sonnenkönige. Und ich dachte, fangen wir mit dem Sonnenkönig an, also mit dem Vater aller Sonnenkönige. Weil der, finde ich, in seiner Zeit als Monarch, die ja wirklich lange gedauert hat, der war 72 Jahre lang König von Frankreich.
Das weiß ich.
Das wusstest du natürlich. Im 5. Lebensjahr ist er schon König geworden.
Ja, und es ist ja auch die Zeit der Hochkultur überhaupt. Also ich meine, das war ja die Blüte der französischen Kultur, des Hoflebens.
Ja. Und man glaubte ja damals, dass er eigentlich nur das Licht der Welt erblickte, weil sein Vater Ludwig der 13. Schützenhilfe bekommen hat, weil er es im Bett nicht mehr so richtig gebracht hat.
Ja, wie Schützenhilfe?
Ja, Schützenhilfe.
Also,
Assistent.
Mach du jetzt.
Ja, Assistent-moi.
Assistent-moi. L'assistance. Oui, oui. Ach, das ist ja abgefahren.
Sven, aber jetzt kommen wir zu den ernsten Dingen des Lebens, bevor wir zu den Sonnenkönigen kommen.
Also den Sonnenkönigen, wir sind ja bei 60 Jahre Bundesliga, ist es kein Spezial. Wir wollten schon so Bundesliga-Themen jetzt immer wieder aufgreifen, weil wir in einer Jubiläumssaison sind und Sonnenkönige sind das, was uns jetzt hier so inspiriert hat.
Das kann man sagen. Die Sonnenkönige sind ja die Patriarchen früherer Tage in der Fußball-Bundesliga, also ein Günter Eichberg beispielsweise, über den werden wir uns ausführlich unterhalten, ein Michael A. Roth, der vom 1. FC Nürnberg, über den Sportkameraden Wildmoser.
Der ist ja 35 Minuten geboren, ne? Das ist Michael A., wofür steht nicht das A?
Das A steht für Adolf.
35 geboren, aha, okay. Ja, nur wollte ich mal wissen.
Ja, es ist so.
Ja.
Sven, aber jetzt, bevor wir dann zu diesen für dich angenehmen Dingen kommen, kommen wir jetzt erstmal zu den unangenehmen Dingen. Mhm. Du hast es ja ziemlich verzockt beim letzten Mal, ne? Und wir müssen jetzt, weil du ja behauptet hast, dass die Krone in Schweden vom Euro abgelöst worden ist, als Halbschwede.
Habe ich das wirklich behauptet? Ich zahle doch, Sven, wann immer ich da bin, mit Kronen.
Sven, wir haben uns über frühere Währungen in Europa unterhalten und dann hast du gesagt, ja, und in Schweden hatten wir die Krone.
Ja, Moment, hatten wir beim letzten Urlaub die Krone. Meinst du, ich weiß nicht, dass da irgendwie noch mit Kronen und Öre bezahlt wird?
Sven?
Ja.
Das war einfach nicht gut. Und es herrscht jetzt eine große Verunsicherung in der Jogo-Gemeinde, ob du wirklich ein Halbschwede bist.
Ja, wie?
Ja. Dass diese Verunsicherung gibt es und wir müssen das jetzt überprüfen. Und ich habe hier was vorbereitet.
Ach du Scheiße.
So, pass auf. Der IKEA-Gründer.
Ingvar Kamprad.
Genau. Warum? Ja. Woher kommt der Name IKEA? Weißt du das?
Ingvar Kamprad. A ist, das ist schon mal das Ding.
Das I und das K, genau.
Und das EA ist, meine ich, das Kürzel für einen Betrieb. Also Ingvar Kamprad.
Also Elmtaryd Agunnaryd. Elmtaryd ist der Hof, so hieß der Hof von ihm. Und das Dorf, in dem er gelebt hat, Gunnaryd.
Okay.
Und da Agunnaryd. Und daher kommen dann das K und das Quatsch, IKEA, also das E und das A.
Ja, weißt du, was seine revolutionäre Idee war? Dass die Leute nicht zusammengebaute Möbel kaufen, sondern sich das zu Hause aufbauen, man riesig Platz spart.
Ja. Okay, das hast du jetzt schon mal ganz gut beantwortet. Aber ich glaube, es sind noch nicht alle überzeugt. Jetzt kommt eine Fachfrage aus dem Jahr 1998 aus der Allsvenskan, aus der ersten schwedischen Liga. Das war eine besondere Saison.
98?
Ja, die Saison 97, 98 war eine besondere Saison.
Hey, Alter.
Der Meister war, wie du da sicherlich weißt, war AEK Solna.
Natürlich.
Und abgestiegen ist Östers IF. Mhm. Was war das Besondere daran, dass Solna Meister geworden ist und Östers IF Letzter? Ich gebe dir drei Möglichkeiten, ja? Der schwedische Meister, also Solna, hat weniger Tore geschossen als der Letzte. Als
das Östers. Wäre ein sehr schwedischer Stil, ja.
Oder beide Spiele hat der Erste gegen den Letzten verloren. Mhm. Oder drittens, Solna hat die Hinrunde als Letzter beendet, um trotzdem Meister zu werden.
Das glaube ich nicht. Das Letzte glaube ich nicht. Aha. Ich glaube, dass tatsächlich der Absteiger mehr Tore geschossen hat als der Meister.
Das stimmt.
Ja!
Sehr gut. Ja. AEK Solna hatte ein Torverhältnis von 25 zu 15 und Östers IF von 26 zu 43. Also sie haben dreimal so viele Tore gekriegt. Ja. So, jetzt, ich glaube dir fast wieder.
Ich kann ja was singen. Was, ein Frühlingslied. Ist ja jetzt Frühling, ne?
Ja, noch nicht ganz.
Na komm, also zum Beispiel Ut i vår hage der växer blåbär. Komm jetzt ans Freud.
Mach mal die Musik aus, ich möchte das gerne hören.
Ut i vår hage der växer blåbär. Komm jetzt ans Freud. Also draußen in unserer Heide, da wachsen Blaubeeren. Ja, komm Herzensfreude. Das ist ein Frühlingslied und das wurde auf meiner Hochzeit gesungen. So. Glaubt ihr mir wieder, dass ich Schwede bin?
Ich erinnere mich, das war ganz toll. Da standen all deine Familienmitglieder standen auf an der langen Tafel und ihr saßt auch nicht zusammen, sondern überall erhoben sich Pistors und stimmten dann auf einmal dieses Lied.
Ja, und ein Carlsson, mein Onkel heißt ja noch Carlsson.
Ja, das weiß ich ja nicht.
Ja,
waren das alles Pistors.
Ja, gut, aber meine Mutter ist auch Royalistin, deswegen sind wir auch ganz schnell wieder bei Königin. Also ja. Die steht ja voll aufs schwedische Königshaus. Mhm. Bringt uns zu den Sonnenkönigen, Burkhard. Also der Beweis ist angetreten, ich bin tatsächlich Halbschwede.
Ja, bringt uns zu den Sonnenkönigen und bringt uns zu der Frage, wie das eigentlich alles losging mit den großen Patriarchen in der Fußball-Bundesliga.
Ja, und ich finde auch, warum wir überhaupt dieses Thema wählen, ist ja erstmal interessant für die Leute da draußen. Das fällt uns ja nicht so einfach zu, sondern es gibt ja schon hier so eine Abstimmung und wir waren beide sofort fasziniert von diesem Thema, oder?
Ja, ich hatte direkt so Assoziationen im Kopf, so Schlauberger und Schlawiner war so eine, weil die ja alle meistens waren, die hatten ja so eine gewisse
Titel.
So eine Bauernschleue hatten sie ja, ne? Oder so barocke Betrüger, war auch eine Idee, weil die haben ja auch oft so was Opulentes an sich gehabt, sie waren sehr massig und sehr fleischig irgendwie.
Ja, wir reden gleich über Karl-Heinz Wildmoser, ich glaube, das ist ja ganz klar, ne? Wobei nur sein Sohn in den Knast ging und Karl-Heinz Wildmoser nur für 3 Tage in Urhaft.
Er hat ja auch nichts gemacht.
Ja.
Er hat ja nichts gemacht. Das Gericht hat gesagt, er hat nichts gemacht.
Weißt du eigentlich, dass die Spieler bei den Münchner Löwen seinen Sohn, den Heinzi, damals Hundi nannten? Weil der Wildmoser so ein Patriarch war, der stand wohl mal bei so einem Freundschaftsspiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten und die Münchner Löwen hatten natürlich einen Termin am Abend und man hatte sich rausgeschält und wer die alten Bilder von ihm sieht, das sind ja so Samtanzüge und immer sehr barock, ging er so abends aus und dann stand er auf so einer Freitreppe und die Entourage um ihn herum und man wartete auf den Shuttle zum Scheich und er rauchte noch eine, weißt du, und qualmte das in die Wüstenluft, war fertig mit seiner Zigarette und Heinzi kam, nahm die Zigarette und brachte sie zum Aschenbecher und drückte sie aus. Ja, also damit ist das Verhältnis auch beschrieben. Wir werden heute Karl-Heinz Wildmoser wieder aufleben lassen. Wir feiern ihn ehrlich gesagt ab, oder?
Für mich ist das auch der Grand Seigneur des Zwiebelbarts.
Zwiebelbart?
Zwiebelbart nannte man das, diesen Oberlippenbart, der dann nach innen gedreht war der Zwiebelbart, der bayerische Zwiebelbart.
Mann, ey, ja.
Aber es ging eigentlich ja los mit Günter Mast, ne? Also mit dem Präsidenten von Eintracht Braunschweig, der mit Fußball gar nichts zu tun hatte und trotzdem irgendwie dachte, Fußball, Bundesliga, Eintracht Braunschweig, ein Club, ich Präsident und habe auch noch sonst eine ganze Menge im Wirtschaftsleben zu tun und zu sagen, unter anderem Jägermeister zu verwalten und dafür zu sorgen, dass meine Marke nach vorne kommt. Und dieser Günter Mast war ja derjenige, der wirklich versucht hat, in der Fußball-Bundesliga eine Revolution in Gang zu kriegen. Und der sorgte letztendlich dafür, dass überhaupt das große Geld eines Tages möglich war.
Das hat mich natürlich reizt, dagegen etwas zu unternehmen, weil der DFB hat nach meiner Meinung Ansichten von Straat, die absolut abwegig waren.
Ja, der DFB wollte keine Trikotwerbung zulassen. Und er hat dann gesagt, gut, wenn ihr das nicht wollt, er hat dann auch einen Antrag gestellt, der ist abgelehnt worden und dann hat er einfach das Logo seiner Jägermeistermarke in das Vereins Wappen aufnehmen lassen, hat quasi das Wappen getauscht und dann hat er das neue Wappen aufs Trikot gesetzt, auf die Mitte. Also nicht mehr oben dezent am Herzen, sondern mittendrauf.
Also was man jetzt folkloristisch abfeiert und bei Red Bull verdammt, im Prinzip.
Im Prinzip, ja.
Ja, ja, was heißt im Prinzip? Eigentlich ganz genau so, ne?
Ja.
Ja. Ja. Naja, so ist das. Ne, Witz ist Tragödie plus Zeit. Charlie Chaplin. Zitat Ende.
Ja. Übrigens, wusstest du, Sven, dass Eintracht Braunschweig gar nicht der erste Club in Deutschland war, der eine Trikotwerbung in einem Fußballspiel getragen hat?
Heißt es doch immer.
Ja, ist aber nicht so.
Dass die in der Bundesliga, in der die, Bundesliga ersten gewesen die ersten sein. Ha, siehst du, so näher ich mich dann wieder einer kleinen Einschränkung. Ja. Gab es das im Amateurfußball dann schon mal?
Naja, in der damals zweiten Liga, die ja noch nicht Zweitliga hieß, sondern Regionalliga Südwest, da gab es das schon, bei Wormatia Worms.
Ach.
Ende der 60er Jahre, die waren so blank und verzweifelt, dass sie für drei Spiele, glaube ich, dann gegen Ende der Saison 1967 ist es gewesen, hatten sie den Baugerätehersteller Caterpillar, also CAT auf ihrem Trikot.
Das ist ja ein Ding.
Und haben dafür 5.000 Mark gekriegt bei drei Spielen.
Ja.
Und dann hat Werder Bremen, als die auch völlig verzweifelt waren und blank, 1971 in der Bundesliga, hat Werder Bremen dann die Trikots, aber gleich die ganzen Trikots, also die ganzen Vereinsfarben verscherbelt, und zwar an die Stadt Bremen. Und dann haben sie die Vereinsfarben grün-weiß aufgegeben und spielten dann in rot und weiß und ersetzten auch die Werder-Raute durch den Schlüssel, also das Wappen der Stadt Bremen. Und da haben sie auch Geld für bekommen.
Das ist ein Ding.
Ja.
Weißt du was? Ich glaube, es ist Zeit für unseren ersten Sonnenkönig, oder?
Ah, servus, Bernhard. Da ist der Karl-Heinz Wildmoser.
Oh, servus.
Ich freue mich, dass ich hier zu euch sprechen kann. Mir macht es unheimlich viel Spaß, weil ich viele, viele Menschen kennenlerne, die in den Isarauen spazieren gehen oder mit dem Floß von Wolfratshausen runterfahren und dann bei mir einkehren.
Mit dem Floß?
Und am Sonntag, Feiertag, Samstag oder wenn die Sonne scheint draußen im Biergarten, da geht es natürlich richtig rund. Und das ist das, was so Spaß macht.
Ja, ja gut, der war Großgastronom, der hatte ja ganz viel. Unter anderem eben diesen Gasthof, in den er dann einlud, das ist ein wunderbares Video mit eben diesem Karl-Heinz Wildmoser, der dann auch wie so ein Patriarch durch seinen Laden ging, an jedem Tisch stehen blieb und noch ein kleines Schwätzchen gehalten hat oder dann nochmal ein Bierchen genommen hat und sich so die Sorgen der kleinen Leute angehört hat. So hat er sich zumindest selbst inszeniert, der Mann, der ja selber ganz klein anfing, das muss man ja auch sagen.
Der Karl-Heinz Wildmoser, wenn ihn jetzt jemand nicht direkt vor Augen haben sollte, war einfach sehr viel Mensch, also sehr, sehr viel Mann, also sehr, sehr viel Fleisch.
Ja, und, 2,5 Zentner.
Ja, und hatte also wirklich so dieses, also das war einfach ein barocker Typ in allem, was er hatte und wie er sich gab und wie er sich ausdrückte. Und dieser Karl-Heinz Wildmoser hatte, wie du gesagt hast, ja auch mal ganz klein angefangen, und zwar als Schankwirt im Ledigenheim München. Weißt du, was ein Ledigenheim ist?
Ein Ledigenheim?
Ja, ein Ledigenheim.
Ja, ein Ledigenheim. Sind das die, die im Alter allein sind und denen die Armut droht?
Nee, das ist etwas, was sich im Anschluss an den Ersten Weltkrieg entwickelt hat, in Großstädten vor allen Dingen, also auch in München. Und da haben unverheiratete Arbeiter, Angestellte für wenig Geld ein Quartier bekommen, in einem großen Gebäude, meistens so mit 500 bis 700 Zimmern tatsächlich, mit einer großen Waschbereich dann auf dem Flur, für kleines Geld. Und er war da der Schankwirt in München über viele Jahre hinweg. Und dieser Ledigenverein, der dann die Schirmherrschaft hatte, der löste das sogenannte Schlafgängerwesen ab.
Das Schlafgängerwesen.
Weißt du, was das Schlafgängerwesen ist? Ja,
natürlich nicht.
Das finde ich total spannend. Das Schlafgängerwesen war total verbreitet über mehr als 100 Jahre im Bereich der industriellen Revolution, hatte sich das entwickelt, und zwar haben sich da mehrere Menschen ein Bett geteilt.
Ach.
Und zwar zeitversetzt. Also es gab denjenigen.
Ups, Wecker hier. Das ist ja schon spät am Abend. Sind die Kinder im Bett schon oder was ist los?
Was machst du da?
Ja, die Uhr andrücken.
Ist doch jetzt eh zu spät, Sven.
Ja, ist auch wieder wahr.
Auf jeden Fall das Schlafgängerwesen. Das ist fast ja Schlafgängerwesen. Auf jeden Fall konntest du dich da in ein Bett einmieten, in eine Wohnung, wo jemand sowieso wohnte, und der hat dann sein Bett für 8 oder 9 Stunden geräumt, und dann musstest du aber auch fertig sein mit dem Schlafen. Und das ist dann auch aufgrund von Seuchen und unhygienischen Dingen ist
das kann ich mir vorstellen.
Irgendwann einfach eingeschlafen.
Karl-Heinz Wildmoser, wir haben ja auch ganz viele ganz junge Menschen, die uns hören. Das war der Präsident von den Münchner Löwen. Mhm. Das muss man fast erklären. Das war mal echt ein großer Verein. Der war sogar Bundesligameister in den 60er Jahren, hatte Petar Radenkovic, der immer wieder eigentlich ein offizielles Amt übernehmen wollte, dem aber nicht da Einlass gewährt wurde. Mhm. Und Karl-Heinz Wildmoser wurde eigentlich bei den Münchner Löwen Präsident, weil er bei den Bayern im Beirat geschaltet ist. Der war von Hause aus eigentlich Fan des FC Bayern München, so wie ich das in meinen Recherchen herausgefunden habe. Und er hat dann fast so die Münchner Löwen genutzt, um sein Mütchen zu kühlen und seiner Eitelkeit da nachzugehen. Also das ist zumindest so, wie ich das verstanden habe.
Mhm. Und er war in seiner Jugend also nicht einfach auch Fußballer, sondern er war Schwergewichtsmeister im Boxen in Süddeutschland.
Ja, war er. Ja. Natürlich. Der war ja auch Türsteher. Der kommt ja aus kleinem Hause. Der Vater war Schuster. Mhm. Er hat 4 Geschwister gehabt. Und dann ging es eben für ihn nach einer Metzgerlehre in die Gastronomie. Und er hat dann eben als Kellner gearbeitet. Da hat er eine Köchin kennengelernt, die Therese. Die wurde später seine Frau, mit der er eine Tochter hatte. Und den berühmten Sohn Heinzi. Also das ist fast der Plot in der ganzen Geschichte, weil Heinzi saß am Ende für seinen
Kannst
Vater
ein. Kannst du Heinzi mal beschreiben, wie der aussah?
Heinzi war irgendwie ein Heinzi halt. Der ja. war ein bisschen war
auch,
kleiner.
Auch viel aber, ne?
Er war viel, Heinzi. Aber wirkte halt wie der typische Sohn, der wohlgenährte Sohn.
Ja. Der es aber nicht so drauf hat, ne?
Naja, und aber dieser Karl-Heinz Wildmoser hatte natürlich auch 2 uneheliche Kinder. Das waren Zwillinge.
Natürlich.
Naja, das gehört irgendwie dazu, wenn wir eben bei Ludwig dem 14. waren. Das gehört anscheinend zumindest in dem Fall dazu. Ja. Und die Gastronomie führte ihn in die Münchner Gesellschaft. Denn 1981, da schaffte er es tatsächlich, weil er stand, wie seinerzeit Gerhard Schröder, vor dem Bundeskanzleramt stand und sagte, ich will hier rein, stand im Prinzip Karl-Heinz Wildmoser Oktober für Oktober vor der Wiesn und sagt, ich will hier auch ein Zelt. Und was bekam er? Er bekam die Hühner- und Entenbraterei Wildmoser.
Ja.
Immerhin, also da nahmen die Leute Platz und haben da eben ihr Händel gegessen und er war mittendrin. Also er hat da
Hühnerzucht spielt heute noch eine weitere Rolle und zwar bei Michael Adolf Roth.
Mhm,
ja. Das nur als kleines Schmankerl vorweg.
Naja, und in diese Zeit fiel es dann, dass er immer größer wurde in München und dann hatte er tatsächlich sein Amt bekommen bei den Münchner Löwen am 17. Mai 1992 und das muss man sagen, in seiner Zeit als Präsident waren sie ja auch total erfolgreich und er hat mal die ersten Tage da am Münchner Löwenstüberl erklärt, ja, das ist ja die Gastronomie direkt bei den Münchner Löwen, was er da vorgefunden hat.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie der Gerichtsvizier da war in der zweiten Woche meiner Tätigkeit und die Mehrwertsteuer verlangt hat, einkassieren wollte für den Dauerkarten verkaufte er vor seinem Sohn. Das war so meine erste Woche bei 60, das war wunderbar.
Ja, also ja, bei den Münchner Löwen hattest du mit allen möglichen Widrigkeiten zu kämpfen. Ne? Das ist ja einfach so. Und es gab keine Absurdität, die nicht da passiert wäre, wie zum Beispiel, dass die Mannschaft der Münchner Löwen, erinnerst du dich noch an die Moon-Sekte in Korea?
Mhm.
Ja, die haben die Münchner Löwen eingeladen zu einem Trainingslager nach Korea, was dann die Münchner Löwen tatsächlich gemacht haben. Ich glaube, es gibt noch eine Mannschaft. Ja,
warum haben die eingeladen?
Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, sowas passierte bei den Münchner Löwen.
Und dann hatte der Karl-Heinz Wildmoser auch so ein Gewand an.
Das weiß ich nicht. Ja, aber es ist ja schon absurd genug. Ich meine, dass die Münchner Löwen solche Wege wählten. Aber sie waren halt auch recht erfolgreich und er ließ sich natürlich abfeiern. Und es gab in der Zeit auch viele Interviews mit Karl-Heinz Wildmoser. Eins wurde dann ganz spektakulär in seinem fetten, also er hat immer große Autos gehabt, ne? In seinem fetten Wagen und das Problem war nur, dass während des Interviews hinten einer die Rücklichter vom Wildmoser nicht ganz erkannt hatte.
Nach dem Werner Lorenz wäre mein Lieblingstrainer der Berger. Der wollte, ich glaube, dass der ein bisschen blöd ist, der fährt mir da voll hinten drauf.
Ich finde, mit jedem Wort, was er sagt, erkennt man ihn. Oder? Er wird so lebendig. Ne?
Glaubst du, dass der ein bisschen blöd ist?
Glaubst du, dass der ein bisschen blöd ist? Ja,
herrlich, herrlich. Ja, aber er ist auch jemand gewesen, der mit seiner wirklich sehr ausgeprägten Bauernschleue gemerkt hat, ich muss auch präsent bleiben in den Medien, ich muss auch mal Dinge machen, die vielleicht mit dem Fußball erstmal nichts zu tun haben. Und so hat er sich dann beispielsweise zu Beginn des 21. Jahrhunderts auch als, man kann nicht sagen Filmschauspieler, aber er hat sich in der Filmbranche versucht. Und zwar in einem wunderbaren Kinofilm. Du wirst dich erinnern, das ist ja noch nicht so lange her, Pumuckl und das große Zirkusabenteuer.
Aber natürlich.
Und da hat er einen Tierpfleger gespielt. Und er war verantwortlich für die Kamele. Der Karl-Heinz Wildmoser, also ein Blaumann, ist da aufgetaucht und setzte sich also zur Brotzeit mit seiner Tüte. Und aus der Tüte wurde eine Wurst geklaut.
Das gibt's ja nicht.
Und zwar war da der Pumuckl, der Unsichtbare, mit seiner unsichtbaren Angel am Werk und hat die Wurst da rausgeangelt. Ja, da ist ordentlich was los, ist klar.
Das hat mir. Alter, das gibt's ja nicht da. Da ist er!
Das war ein Spaß! Ein Zirkus-Wurst-Pumuckl-Spaß!
Ja, unheimlich lustig. Also Karl-Heinz Wildmoser ist dann auch wirklich, das ist echt eine lustige Szene,
das ist albern.
Wie Karl-Heinz Wildmoser in diesem Blaumann, diesem Tierpfleger-Blaumann über diesen Zirkusplatz tapert, hinter dieser Wurst her, die durch die Luft schwebt, weil der Pumuckl die an der unsichtbaren Angel hat und immer versucht, die so zu greifen, so wie in den alten Schwarz-Weiß-Filmen, wie ein Stumpffilm. Ich find's echt lustig.
Was man ja sagen muss, ist, dass dieser Karl-Heinz Wildmoser in der Zeit, in der er da gearbeitet hat, als Präsident auch recht erfolgreich war mit Werner Lorand, ne, dem
Sportlich,
Trainer. Sportlich, ja, natürlich. Ja, ja. Innerhalb von 2 Jahren ging es von der Bayernliga hoch in die erste Liga. Sie schafften es ja tatsächlich, ich glaube, es war die Saison 99-2000 und Ottmar Hitzfeld war Trainer der Bayern. Da haben es die Münchner Löwen geschafft, zweimal gegen die Bayern in einer Saison zu gewinnen. In der Bundesliga, das muss man mal vorstellen.
Da wären sie fast in die Champions League
gekommen. Sie klopften an der Champions League.
Verloren gegen Leeds United die Ausscheidungsspiele. Und sonst hätten sie es geschafft.
War ja, genau.
War auch eine ganz knappe Geschichte.
Ja.
Und das war natürlich ein Paar wie Patt und Patachon. Also Karl-Heinz Wildmoser, dieses bayerische Urviech und dann Werner Lorand, wo du immer das Gefühl hast, der ist morgens mit dem Bügeleisen über seine Frisur rübergegangen, über dieses stählerne, weiße Haar.
Ja, es gibt ja auch diese wunderbaren Bilder, wo er wirklich aus vollem Mund in seine Hände rotzt, das Ganze dann verreibt und dann die
der
Matte,
Lorand.
Der Lorand hat die dann damit wirklich in Form gebracht. Das war seine.
Der Karl-Heinz Wildmoser hat immer gesagt, der Lorand hatte kein Benehmen. Der hatte kein Benehmen und der trank auch zu viel, hat zu viel Bier getrunken.
Ja, gut, das ist dann vielleicht er gewesen mit seiner Einschätzung. Weißt du, was das Problem bei Sonnenkönigen ist? Mhm. Dass wenn sie dann auf einmal Richtung Sonne unterwegs sind, auf halbem Weg vielleicht merken, so weit ist der Weg ja gar nicht mehr. Und dann ist der Moment der Erleuchtung gekommen. Das war beim Wildmoser so ein bisschen die Grünwalder Straße, das wollte er nicht mehr. Das ist dieses alte Stadion. Das war in einem Stadtteil drin und das war irgendwie alles nicht so, wie er es wollte. Und dann war ja der Plan, zusammen mit den Bayern diese Arena zu errichten. Und die Münchner Löwen waren damit von der Partie. Und es ging erstmal von der Grünwalder Straße ins Olympiastadion, von den 60er-Fans verhasst. Mhm. Das war so ein Zwischenschritt und dann ging es eben weiter. Und an der Stelle kommt ja auch sein Sohn Heinzi ins Spiel.
Ja.
Weil der Karl-Heinz Wildmoser als Geschäftsmann, als Hemdsärmeliger, der natürlich die Gremien irgendwann mal fügig hatte, und das ist ja auch etwas bei Sonnenkönigen, dass sie Strukturen errichten, wo kaum noch Widerspruch da ist. Und so war es möglich, dass der Heinzi ab 2001 Geschäftsführer der 1860 GmbH und Co. KG auf Aktien war. Je länger der Firmentitel oder der Zusatz, desto suspekter wird's, finde ich immer.
Ich finde, dann blätterst du schon so in Inselstaaten der Karibik rum, ne? Wo kannst du Häuser kaufen?
Und er wurde auch Geschäftsführer der Heinzi in der Allianz Arena München Stadion GmbH, die dann auch für Ausschreibungen zuständig war und. Und an der Stelle wurde es ja dann für den Heinzi ein bisschen knifflig, muss man sagen.
Ja, weil er hat dann Betriebsgeheimnisse einfach ausgeplaudert, oder sagen wir es, er hat sie verkauft.
Genau.
Er hat sie für mehr als 2 Millionen Euro.
2,8.
2,8 waren es.
2,8.
Hat er an den französischen Baukonzern, der Alpine, hat er Ausschreibungsdetails verkauft und dann hat Alpine die Ausschreibung gewonnen und das Ganze ist rausgekommen. Und keiner konnte sich natürlich vorstellen, dass der Heinzi da auf eigene Faust gehandelt hat.
Ja, Moment. Aber so war das vor dem Gericht am Ende kommuniziert. Er hat dann ein umfassendes Geständnis, der Sohn vom Karl-Heinz, der Heinzi, hat das dann eben dem Gericht gegenüber abgelegt.
Ja.
Und somit wurde nach 3 Tagen Untersuchungshaft Karl-Heinz auf freien Fuß gesetzt, das Verfahren eingestellt und der Heinzi wanderte ein in den Knast. Er wurde zu 4,5 Jahren Gefängnis verurteilt.
Aber der Karl-Heinz, also der Papa, der Wildmoser Senior, der hat sich, finde ich, ganz toll auch an diese, kurz vor seinem Tod noch an diese 3 Tage Gefängnis erinnert. Er hat mir gesagt, da war Weißruss, Der war der Amigo, glaube ich, von der Abteilung, weil der alles hatte. Zigaretten, Marmelade, Wurst. Und ich habe gesagt, wenn du rauskommst, meld sie bei mir, dann tue ich auch was für die.
Echt? Karl-Heinz mit dem Weißrussen. Wo hast du das denn her?
Es gibt von der Süddeutschen, die haben das letzte Interview mit Wildmoser gemacht, bevor er gestorben ist, dann 2010. Ach. Und da haben sie ihn besucht und diesen Brief, ich habe mir den ausgedruckt, weil der wirklich toll ist und der fängt an, das will ich mal einen Absatz vorlesen. Der heißt der Patron aus Hinterbrühl, das ist sein Heimatort. Ich darf
Salzstangen essen dabei.
Selbstverständlich. Mhm. 13:30. Die Leute sitzen am Mittagstisch im Gasthof Hinterbrühl und natürlich geht der alte Wildmoser jetzt nicht nur einfach so durch den Raum. Er tritt auf, er zieht ein. Nach links und rechts wirft er das Licht seiner bayerischen Gastlichkeit, das ihn umgibt wie einen Heiligenschein. Und tatsächlich ist die ganze Stube jetzt auf einmal irgendwie heller. Grüß euch, Mahlzeit. Er streut Scherze und Unverbindlichkeiten. Er verweilt ein bisschen hier, ein bisschen da. Er fischt mit seinem Charme die Sympathien ab, bis er in der Ecke an seinem Stammplatz angekommen ist zu dem Interview über seine Ära als Präsident bei 1860, zu dem er ohne Zögern bereit war. Er knipst sein Strahlen aus. Er setzt sich, er sagt väterlich, was wollen uns denn wissen?
Hm, ja.
Toll, ganz toll geschrieben von Thomas Hahn. Wirklich eine ganz tolle, ja, Lebensgeschichte, die da erzählt wird.
Ja, zeigt euch vielleicht da draußen auch, wie wir solche Geschichten vorbereiten, dass wir dann alte Artikel und ja Schriftstücke zu diesen Epochen durchforsten und da gibt es solche und solche. Und bei einigen bleibt man hängen und denkt, boah, echte Künstler, ne? Ja. An der Feder.
Weißt du, was mir bei Wildmoser am meisten hängen geblieben ist? Hm. Dass der 1860, obwohl er so lange Präsident gewesen ist, nämlich insgesamt ja 12 Jahre, dass er 1860 nie verstanden hat, weil er 1860 nie gefühlt hat.
Ja.
Und das hätte ich nicht gedacht, dass das am Ende dieser Recherche stehen würde, dass Karl-Heinz Wildmoser 1860 nicht gefühlt hat, dass er nicht begriffen hat, dass 1860 nicht nur irgendein Verein ist aus München, dem er da vorsteht und wo er irgendwie das finanzielle Überleben sichert, sondern dass es ein Verein mit Geschichte, mit Kultur ist. Und
ja,
vor allen Dingen auch mit ganz besonderen Befindlichkeiten, die man nicht einfach so über Bord werfen kann.
Aber dann, es war im Prinzip eine weitere Gastronomie, die er übernahm als Präsident dann. Und dann, so wie man es vielleicht in einem Brauhaus regelt oder in einem Gasthof regelt und am Ende hat einer das Wort, das wird gleich beim nächsten auch ein ganz wichtiger Aspekt sein. Ich glaube, der hat es wirtschaftlich besser hingekriegt.
Ja.
Wir reden von Michael A. Roth. Mhm. Das unterscheidet die beiden fundamental. Auch der Michael A. Roth war übrigens Boxer. Boxte sich auch genau wie Wildmoser durchs Leben.
Aus kleinen Verhältnissen,
hat's aber ja, genau, finanziell besser hingekriegt. Ja, das glaube ich auch. Dass er, es war, war ihm selber wichtig, Präsident dieses Vereins zu sein, von einem großen Verein in München, der Statusgedanke war für ihn. Glaube ich, alles überstrahlt. Das war eine Art Machtinsignie eines Königs. Das war wie so ein Zepter, dass man eben auch noch einem Fußballverein vorstand. Aber dieser Kleinkrieg hat ihn auch aufgerieben. Also nachdem er schon längst nicht mehr Präsident war, wurde er zu dieser Grünwalder Straße befragt. Es gab diese Grünwalder Fraktion, die unbedingt im alten Stadion bleiben wollte. Gibt es ja, glaube ich, immer noch Leute, die sagen, ja Mensch, also das ist doch unsere Brutstätte. Da ist er nie mitgegangen.
Und das Grünwalder Stadion wird nie gebaut werden. Das ist auch klar. Das ist noch ein Gruß an die Grünwalder Fraktion, weil das einfach ein Wahnsinn ist, mitten in der Wohngebiet der Fußballstadion einbauen, weil das in England auch so ist. Wir sind nicht in England, wir sind in München.
Ja, wir sind in München. Und das ist der Karl-Heinz. Und obwohl sich Vater und Sohn wohl gar nicht mehr sahen und nach diesem Urteil nicht mehr grün waren, ja, Heinzi saß lange ein, er hat die Schuld auf sich genommen. In einer Einschätzung sind sie sich beide, glaube ich, einig. Was sagte der Heinzi?
Das ist natürlich das Tragischste überhaupt. Wenn man sich heute anschaut, der FC Bayern hat mit dem Stadion wahnsinnig viel Erfolg, auch wahnsinnig viel wirtschaftlichen Erfolg. Das Gleiche jetzt bei 1860 gleichermaßen einsehen können, vielleicht sogar müssen. Es ging leider in die andere Richtung. Bayern ist sehr erfolgreich, 60 hat halt Pech.
60 hat halt Pech.
Der Karl-Heinz Wildmoser hat seine 12 Jahre währende Ägide als Präsident von 60 München mal zusammengefasst mit 0,0 Lebensqualität. Ist das nicht bitter?
Für ihn in der Zeit.
0,0 Lebensqualität und er hat am Ende gesagt, ich bin froh, dass ich raus bin.
71 Jahre wurde er alt. Und hat Spuren hinterlassen und ein sehr barockes Leben. Und ein Verein in Trümmern, das muss man auch sagen.
Ja,
und was dann, und er hat das Bundesverdienstkreuz, by the way, bekommen. Ja. 2001. Ich weiß gar nicht, was man alles machen muss, um so ein Bundesverdienstkreuz zu bekommen.
Und um das noch abzurunden, er hat auch dann mal irgendwann gesagt, was eigentlich so sportlich hängen geblieben ist für ihn. Das war also nicht der Bundesliga-Aufstieg, nicht die Erfolge gegen Bayern München, auch nicht die Fast-Qualifikation für die Champions League und die durchzechten Nächte mit Werner Lorand, sondern der 5:0 Finalsieg im Hallenmasters gegen den BVB.
Nee. Echt?
Das bleibt als beste und schönste Erinnerung.
Ja. Liebe Leute, ihr seid mitten in den Sonnenkönigen der Fußball-Bundesliga. Das können wir schon jetzt sagen. Es werden zwei Teile. Wir sind ja jetzt wöchentlich und es gab Leute, die gesagt haben, super, weil dann haben wir euch wöchentlich. Und es gab auch einen, der gesagt hat, ja, aber ihr seid kürzer als früher. Und ich finde aber, das ist nach wie vor die gleiche Erzählung. Es ist vielleicht ein bisschen anders. Man muss sich so ein bisschen daran gewöhnen. Aber es bleibt ja ein relativ langes Format, liebe Leute. Ja, also so ist es ja auch. Wir haben von euch wieder Mails bekommen. info@jogo-bonito.de ist die Adresse. Frank hat geschrieben, hallo Sven. Ja, hallo Sven. Hallo Sven und Burkhard, bitte. Aber dann bin ich halt hier angesprochen. Mhm. Nachdem wir euch beide im Savoy, das ist ein wunderbares Theater in Düsseldorf, letztes Jahr gesehen haben, mein Kumpel Jerome stand ja auf der Bühne und hat gewonnen. Wir haben so ein Quiz gemacht und der Jerome war da der Beste. Wollen wir euch in Köln besuchen zu Jogo Bonito. Allerdings führt euer Link zur Kulturkirche. Und wenn ich dann buchen will, lande ich bei der St. Barbara Kirche. Auf der Homepage der Kulturkirche steht ihr auch nicht. Bin ich da einfach zu doof oder habt ihr die Location gewechselt? Unabhängig davon, dass auch der Preis ein anderer ist. Was? Viele Fragezeichen. Also, ich kann aufklären. Es gibt die Kulturkirche, die ist aber in Nippes, in Köln. Das ist ein anderer Stadtteil, das ist auch ein großer Stadtteil. Wir treten auf in Neu-Ehrenfeld und da wird die neue Kultur- und Eventkirche Neu-Ehrenfeld, die befindet sich in Gründung und die wird da an den Start gehen und wir sind unter anderem mit Christine Westermann im ersten Line-Up der da Auftretenden und es ist tatsächlich die St. Barbara Kirche. Also wasserdicht ist der Link, den wir euch in die Shownotes packen. Was uns sehr gefreut hat, nachdem wir das da draufgehauen haben, haben direkt baff Leute bestellt, aber es sind noch Tickets zu haben. Also wer Lust hat, vorbeizukommen. Ja,
aber man muss schon sagen, ey Leute, echt ranhalten, ne?
Ja, ranhalten, und kommt also vorbei.
Ich find's großartig. Ich hätte das ehrlich gesagt so nicht, ich hatte gehofft, dass es voll wird, aber es wird voll.
Ja, das glaube ich ganz sicher. Am 13. Juni sind wir da in Neu-Ehrenfeld und für alle Imis oder Leute, die mal Köln besuchen wollen, das ist ein toller Stadtteil, da kann man abends auch wunderbar essen gehen. Meine Frau hat gesagt, sag bitte, dass da wenig Parkplätze sind. Ja, also sie ist ein sehr praktischer Mensch.
Ja.
Ja, in der Tat, das ist ein bisschen knifflig mit Parkplätzen, aber kommt einfach mit der Bahn und danach lasst euch treiben in Neu-Ehrenfeld. Das ist ein schöner Stadtteil.
Jetzt kommen wir zu mir. Also du hast ja jetzt auch schon...
Ich merke das schon gar nicht mehr, dass ich Dinge abkriege.
Du hast ja schon was abbekommen.
Ja.
Jetzt kannst du mal meinen Haupt... in Augenschein nehmen und du siehst, die Asche häuft sich auf meinem Haupt.
Ja?
Ja. Weil mir etwas passiert ist, was ich nicht für möglich gehalten habe.
Mhm.
Ich habe Rolf Kramer und Ernst Huberti verwechselt. In der Folge mit Fortuna Düsseldorf, als Düsseldorf das Spiel der Vereinsgeschichte machte gegen den FC Barcelona. Das war nicht Rolf Kramer, es war Ernst Huberti. Mhm. Und draufgebracht hat mich als erster der Günther, der geschrieben hat. Mhm. Günter Lemmler und dann gab es natürlich noch weitere, die es auch gemerkt haben. Und es ist mir echt peinlich und ich habe es nachgehört und ich hätte wirklich viel Geld verloren, weil ich mir sicher war, dass es so war und es ist aber falsch.
Ich fand auch, dass es anders als Huberti klang. Deswegen habe ich auch nichts gesagt.
Ja, es war halt Telefonqualität. Wenn man es normal gehört hätte, hätte man es vermeintlich besser hören können. Es ist so, wie es ist.
Oh, Burkhard.
Sven, dafür ist das Ding, was wir hier machen, nicht geskriptet und die Fallhöhe ist einfach immer da. Ne? Also das müssen wir auch mal sagen. Und der Günther hat aber auch ganz, wir haben uns ein bisschen hin und her geschrieben und dann hat er gesagt, so ist das bei mir, ich habe einen Haufen unnützes Wissen angesammelt, Wissen, das die Welt nicht braucht, ist mein Motto. Zu eurem Podcast, genau den habe ich gebraucht. Er begleitet mich von Anfang an überall hin. Ein sicherer Hafen im Wust von zersplitterten Bundesligaspieltagen, undurchsichtigen Pokalwettbewerben und gefühlt 2 bis 3 neuen Fußballsendern pro Saison. Er sagt aber auch, ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde ich euer kürzeres Format. Ich warte lieber eine Woche länger wie aufs Christkind und genieße dann das etwas gemächlichere Tempo und die quasi etwas ausschweifendere Erzählform. Aber vielleicht bin ja auch nur ich so. Danke für alles. Gruß an Sven, euer Günther.
Es gibt Leute, die also quasi ganz toll finden. Du kannst denen gar nicht.
Leute, jetzt.
Ich glaube, ich schenke dir mal ein T-Shirt mit einfach quasi
Hupe. Ich finde das ganz toll. Also, wir haben so viel, ich habe so viel quasi mehr gekriegt. Das ist echt toll. Und einer hat auch gesagt, das ist sozusagen mein rhetorischer Fingerabdruck. Das quasi.
Ich finde das total schön.
Ja, es ist super. Also, wie viele Leute sich auch Gedanken über diese Dinge machen.
Es ist ja auch liebevoll. Es ist einfach, quasi ist auch so, weißt du? Ich glaube, das sind so die Jungs in der Teestube, die quasi, oh, ich finde es quasi ganz okay. Oder ich finde es okay.
Jetzt komm mir doch nicht wieder mit diesem Scheiß Vorurteil. Du verortest mich immer in der. Ich war noch nie in so einer verfickten Teestube. Mhm. Noch nie. Noch nicht mal in China.
Was hast du mir über deine Zeit da erzählt als Krankenwagenfahrer
und ich weiß nicht was? In Teestuben.
In Schwesternwohnheimen warst du da.
Das ist doch keine Teestube.
Naja, komm, das ist aber ganz nah dran.
Nein.
wir machen gleich weiter. Mit wem eigentlich? Mit Michael Roth oder schiebst du da noch was ein?
Ich habe nur, eine Mail.
Du hast noch eine Mail, dann habe ich noch was.
Ja.
Ja, dann sag doch mal, was.
Und zwar hat der Hansi Steinle wieder geschrieben. Das ist ja unser ehemaliger Ausrüster, ne? Vor allen Dingen für Torhüter. Mhm. Der auch Toni Schumacher und so weiter ausgerüstet hat und der uns ja immer schöne Episoden schickt und der mir auch viele, viele Materialien schon geschickt hat. Und der schreibt uns und sagt, vielen Dank für die schönen Anekdoten zum Thema Europapokal, der Pokalsieger. Und er kann sich gut an 66 und 67 erinnern, an BVB vor allen Dingen, und hat aber folgende Anekdote zu René Müller. Sein Schwager ist nämlich Wilfried Gröbner, Fußball-Olympiasieger 1976 mit der DDR, und dann geht es so hin und her und was er damit zu tun hat, und Reusch, das ist ja der Ausrüster für, vor allem für Torhüter. Und dann kommt es im Ende dazu, dass in einem Freundschaftsspiel 1991 zwischen der Sportvereinigung Feuerbach und Sachsen-Leipzig in einem Freundschaftsspiel er, der Hansi Steinle und René Müller sich gegenüberstanden.
Ach.
Ja, auf dem Sportplatz.
Das ist ein Ding.
Ja. Und der Trainer des von euch erwähnten Stahleisen Hüttenstadt, hat da natürlich auch was sozusagen, war im Halbfinale des Supercups gegen Werder Bremen übrigens leider schon der verstorbene Hans-Günther Neues, ehemals Fortuna Köln, Rot-Weiß Essen und vor allen Dingen 1. FC Kaiserslautern. Ich habe zu diesem Hans-Günther Neues hat ihn mit Reuschbekleidung ausgerüstet. Das Spiel fand in Osnabrück statt. Werder hat 1-0 gewonnen. Also so geht das. Solche Mails kriegst du und das hört nie auf.
Ihr wisst, weißt so
du,
viel.
Vom Hölzchen aufs Stöckchen und du weißt, nach jeder Folge, Sven, es wird alles auf Herz und Nieren abgeklopft.
Ja, es ist, also wir sitzen ja jetzt wieder in dieser Küche und reden mit euch und ihr hört das jetzt und ich hoffe, ihr genießt das. Ich fühle mich nicht examiniert, weiß aber, dass ich fehlbar bin und wir Fehler machen, aber ich glaube, das, was ihr vielleicht an Jogo Bonito mögt, ist, dass wir dieses emotionale Ding Fußball verhandeln und in die Geschichte gucken und versuchen, irgendwie noch eine neue Ebene da einzuziehen. Also jetzt auch bei Wildmoser fand ich das eigentlich ganz interessant, wieder neu auf so einen Typen zu blicken, den man so abgelegt hatte und fast vergessen hatte. Mhm. Und dann denkt man, ich kann die Motive von dem Mann irgendwo verstehen. Also jetzt, wo ich auch ein paar Jahre auf Erden bin, nicht, dass ich den Geltungsdrang hätte, aber je älter man wird, desto mehr Verständnis hat man für solche Freaks. Ja. Eine Sache von mir noch, okay. Der Club de Jugadores. Liebe Leute, ich freue mich, dass ihr so einen Spaß an uns habt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr im Club de Jugadores tatsächlich da aktiv werdet. Wer also noch nicht dabei ist und uns Geld dafür gegeben hat, dass wir uns immer wieder mit Fußballgeschichte auseinandersetzen, dann seht das mal als Ansporn, weil wir sind weit, weit, weit weg von unserem Ziel. Also es schläft so ein bisschen ein, um ehrlich zu sein. Also es gibt ja einige, die es schon genutzt haben, gespendet haben, und das finde ich auch ganz toll, aber die vielleicht jetzt ganz lange schon dabei sind und noch nichts gegeben haben, ich sag mal so, ist ja Inhalt, will ja alles vorbereitet werden, ist unser Beruf, und alles steht in den Shownotes unter hier in dieser Folge oder auch die Möglichkeiten unter jogo-bonito.de. Das geht per PayPal, das geht in Sekundenschnelle. Da haben wir die IBAN, das wird sehr gern genutzt. Einfach so die IBAN rauskopieren und dann uns überweisen. Oder auch die Kreditkartenfunktion haben wir für euch eingerichtet. Denn sonst müssen wir irgendwie gucken, dass wir vielleicht einen Partner da reinziehen, dass wir das Ding tragfähig machen. Zurzeit sind wir da so ein bisschen in einem Schwebezustand. Also das nimmt das mal als Aufruf von unserer Seite, da aktiv zu werden.
Ja, jetzt werden wir wieder inhaltlich, ja, und machen weiter mit Musik, Sven, und gehen ins Jahr 1966 und gehen nach Frankreich und hören erstmal etwas von einem Mann, den der ein oder andere vielleicht noch so auch ganz weit weg irgendwo abgelegt hat in seinem Hinterkopf. Nämlich zu Bernard Tapie. dem Präsidenten von Olympique Marseille, der nicht immer Präsident werden wollte, nicht immer Politiker werden wollte, sondern ursprünglich auch mal Sänger, Showmaster, alles Mögliche.
Wow. Mon Dieu.
Ja.
Also Hauptsache Bühne in seinem Leben, oder was?
Poderie heißt, glaube ich, fürs Lachen.
Wir haben 100 pro Französischlehrer, die jetzt die nächste Mail verfassen.
Poderie. Ja? Um zu lachen heißt es, glaube ich.
Ja, ist ja in Ordnung. Sag das mal. Keine Ahnung.
Ja, das heißt jetzt so, wie ihr schreibt mir, dass es nicht so heißt.
Ja, eben.
Also Bernard Tapie.
Ja.
Und bei Bernard Tapie muss man ja sagen, das ist, ja, wenn man sich an Sonnenkönig erinnert, ist das sozusagen das Schlitzohr und der Charmeur in einer Person. Mhm. Wusstest du eigentlich, woher der Begriff Schlitzohr kommt?
Ja.
Sag.
Das war so, dass die Handwerker, die gegen die üblichen Regeln arbeiteten, dem wurde der Handwerksohrring rausgerissen und dann hatten die ein Schlitzohr. Und so wurde jedem gewahr, dass das eben sehr trickreiche Jungs sind. Daher kommt der Begriff Schlitzohr an.
Krass.
Ja, ja.
Ja, super, dass du sowas weißt. Aber das, eigentlich wundert es mich auch nicht.
Wo also, doch unsere Kinder aus dem Haus sind, weißt du? Man muss den Schatz, seinen Schatz auch immer wieder überraschen.
Bernard Tapie, der ja Präsident wurde von Alain.
Noch Fragen eigentlich?
Nein. Das wirft mich komplett aus dem Kopf.
Ja, ich wollte was ganz. Am Anfang Ludwig der 14. Jetzt das. Ich bereite mich anders vor mittlerweile auf dich.
Ja, du bereitest dich vor. Klar. Das ist der Punkt.
Aber ich habe auch nochmal mit den Putzerfischen da ein bisschen nachgeguckt. Aber mach ein andermal. Das fand ich sensationell, dein Einstieg letztes
Aber
Mal.
Aber das stimmte doch alles.
Das stimmte.
Oder?
Ich esse, du merkst, ich esse. Ich bleib ein dominantes Männchen. Wer das nicht versteht, der muss die letzte Folge hören. Das war sensationell da, deine Recherche mit den Putzerfischen.
Ja.
Zurück zu Tapie. Der wohnt ja auch da im Mittelmeer, deswegen. Also, ja, kommt doch hin mit den Fischen.
Bernard Tapie war von 1986 bis 1994 Präsident von l'OM, wie man in Frankreich sagt, Olympique Marseille. Und er war ja nicht nur das. Also, er war ja auch Entertainer, er war ein verkrachter TV-Moderator, aber er hat es immer wieder geschafft, sich auf die Beine zu stellen. Und er war letztendlich auch sowas wie die erste große französische Heuschrecke im Wirtschaftswesen.
Er hat Ehrlich?
Also, ja, er hat bankrotte oder fast bankrotte Firmen aufgekauft und hat die ausgebeutet oder hat sie ein bisschen saniert und hat sie dann für teuer Geld weiterverkauft. Also er hatte einen ziemlich guten Riecher, wo man schnell relativ viel Geld machen kann, unter anderem auch bei Adidas.
Hat ja, ja, genau. Richtig, Bernard Tapie.
Er war der Mehrheitsaktionär bei Adidas und hat Adidas 1994, glaube ich, hat es weitergegeben an die Crédit Lyonnais, die große französische Bank. Und die sollten das dann weiterverkaufen für ihn. Und die haben es dann kurzerhand selbst gekauft. Und er hat eingewilligt und das Kreditinstitut Lyonnais hat dann aber die Anteile fürs Doppelte gleich wieder weiterverkauft. Und er hat das natürlich mitbekommen und fühlte sich beschissen. Und darauf folgte dann ein Prozess, der fast 20 Jahre dauerte. Und am Ende hat er 400 Millionen Euro gekriegt.
400 Millionen.
War aber an seinem Lebensende, so heißt es, trotzdem blank.
Mhm.
Ja, Bernard Tapie. Also, der war auch Politiker, ja. Am Ende dann für die Sozialisten, war für François Mitterrand auch im Kabinett als Stadtentwicklungsminister und hatte überall seine Finger drin. Unter anderem eben auch bei Olympique Marseille und feierte 1993 im Finale von München im Olympiastadion gegen den AC Milan den größten Erfolg, zustande gekommen durch ein Tor von Bassi Boli.
Marcel Desailly au second poteau. But! But de Boli! But de Bassi Boli sur ce corner!
Das war das einzige Tor in dem Spiel und man muss sagen, das war auch ein relativ glücklicher Sieg, weil Milan schon ziemlich gut war, aber es war Fabian Barthez, der spätere französische Weltmeister im Tor der Marseillaner, sagt man Marseillaner oder Marseillaiser?
Die Jungs, die Marcella halt da, die Jungs da vom Mittelmeer.
Das ist das Schöne von euch, bei euch Menschen aus dem Rheinland. Ihr macht euch das immer gleich so passen.
Die Marcellesen.
Ja.
Ja, ja, du, ich war eben noch auf der Sitzung. Da macht man das so, Junge. Ja. Ja, kein
und
Problem.
Du und der Bernard Tapie, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Dem gehörte auch mal ein Radrennstall.
Nee.
Ja, in den 80er Jahren. Ein richtig erfolgreicher. Und dieser französische Radrennstall war der letzte der auch einen französischen Toursieger hervorbrachte, mit Bernard Hinault.
Nee.
Ja. Und dieser Radrennstall gehörte Tapie.
Ehrlich? Ja. Den Hinault habe ich ja total in Erinnerung.
Ja, 1986 war das.
Ja, ja.
Ja, und danach hat er sich dann bei Olympique Marseille eingekauft.
Wie hieß denn der? Laurent Fignon, und das war diese Zeit.
Ja, Greg LeMond.
Ja, genau, der doch mit einer oder zwei Sekunden da gewonnen hat.
Greg LeMond ist der, oder LeMond.
LeMond, glaube ich.
Der ist auch für ihn gefahren.
Echt?
Naja. Also das war ein richtig.
Tapie.
Das war ein richtig erfolgreicher kleiner Dreck.
Schlitzohr, ein erfolgreiches Schlitzohr.
Du, und der war ja auch massig, ne? Also der hatte ja auch wirklich so unglaublich viel Gesicht und große, volle Lippen. Und es war das pralle Leben.
Der Gérard Depardieu.
Absolut.
In echt.
Total. Mhm. Absolut. Und der war ein Womanizer vor dem Herrn, natürlich immer leicht gebräunt, natürlich immer im Mittelmeer auf den Yachten unterwegs und in der Haute-Volée. Und es war einfach, Geld war einfach wichtig, aber es war eigentlich auch immer da, und er hat das Ding immer weiter gedreht und gedreht und gedreht. Und vor diesem Finale, von dem wir jetzt gerade das Tor gehört haben, wir können mal eben noch die Schlussreportage hören aus dem französischen Fernsehen.
C'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des Clubs Champions.
Oh, ja.
Hast du verstanden, ne?
Das habe ich verstanden.
Das hast du verstanden.
Das habe ich mit meinen alten Ohren ja gut dekodieren können.
Übrigens der einzige Sieg im Wettbewerb der Landesmeister, den eine französische Mannschaft bis heute geschafft hat. Mhm. Und Bernard Tapie und seine Mannschaft, Olympique Marseille, sollten 3 Tage vor diesem Finale von München in der französischen Meisterschaft gegen Valenciennes antreten. Und Tapie hatte nun Sorge, dass seine Mannschaft sich Verletzungen zuziehen könnte, dass da irgendwie zu viel Pulver drin stecken könnte. Und er hat sich gedacht, da müssen wir doch irgendwie Vorsorge treffen, und hat dann Kontakt aufnehmen lassen zu mehreren Spielern von Valenciennes und hat denen auch Geld zukommen lassen. Also über eine Spielerfrau ist dann Geld geflossen, dass die dann mal ein bisschen ruhiger machen. Ich glaube, das war von 100.000 Franc oder so war die Rede.
Ja.
Und dieses Geld ist dann bei der Tante dieser Spielerfrau im Garten später gefunden worden.
Das ist so das Arminia Bielefeld von Frankreich dann, Valenciennes.
Ja, genau.
Und das ist ja witzig.
Als das dann rausgekommen ist, ist er natürlich sofort seines Amtes enthoben worden, ist auch in den Knast gekommen, also verurteilt worden, musste später dann auch in Bau. Und Olympique Marseille wurde die Meisterschaft aberkannt und die mussten zwangsabsteigen in die zweite Liga. Also er war erfolgreich ohne Ende mit Marseille. Der hat Meisterschaften gewonnen, den Pokal gewonnen, Europapokal gewonnen.
Ja, wegen so einem Scheiß
und
dann.
Und am Ende war alles für die Katz. Ich persönlich glaube ja, dass das nicht das einzige Spiel war, was er gekauft hat. Mm. Wenn ich ganz ehrlich bin. Mm. Ja. Und Bernard Tapie hat aber dann, und das zeichnet ihn aus, das war ein absolutes Stehaufmännchen. Er ist also immer wieder gekommen. Er durfte, nachdem er verurteilt war, kein Amt mehr bekleiden. Also nicht in der Politik, nicht im Sport. Er durfte auch kein Unternehmen mehr gründen, weil er persönlich einen Bankrott angemeldet hatte. Aber was ihm niemand verbieten durfte, das war der Gesang. Und er hat dann tatsächlich noch einmal ein Lied aufgenommen, und zwar mit dem großartigen Künstler Doc Gynéco.
Doc Gynéco.
Ja.
Also der Gynäkologe.
Doc, ja.
Das ja, Gynéco. Ja.
Und das ist
Entschuldigung.
Doc Gynéco.
So ein Scheiß.
Ja. Und das Lied heißt C'est beau, la vie.
Fond blargé en car avec Nana, appelle
les Charles, la Bruno
Escobar.
Escobar? Ja, es ist ein Mafia-Video. Und Doc Gynéco sitzt hinten in der langen Limousine. Und Bernard Tapie ist der Fahrer. Und es gibt nur diese Einstellung: vorne rechts Tapie, hinten sitzt der Rapper. Und die unterhalten sich und werden verfolgt von Gangstern, die sie auch abknallen wollen und abdrängen wollen von der Straße. Und die lassen sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen.
Easy!
Und Bernard Tapie hat dieses riesige Lächeln im Gesicht und singt halt auch zwischendurch.
Ein Malandro. Hatten wir schon mal an anderer Stelle. Ist der Schuft, den du magst. Sollen wir den Link in die Shownotes packen von dem Ding, weil das muss ja sensationell sein.
Es ist wirklich
ja?
Toll.
Ja, schick mir den Link mal zu, dann packe ich es in die Shownotes. Ja? Ja. Also das findet ihr da, liebe Leute. Bernard Tapie, ey.
Ja, also das ist wirklich
ein Lebenskünstler.
Ja, man muss das so sagen, er ist dann leider auch ein bisschen elendig verreckt an Magenkrebs,
okay.
Aber er hat das Leben in vollen Zügen genossen, also das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten.
Und er war immer ein politischer Mensch auch.
Ja, das stimmt, er hat sich immer klar positioniert, vor allen Dingen gegen die Rechte, gegen Jean-Marie Le Pen.
Richtig
und
so.
Und da hat er mal Folgendes gesagt in einer Nationalversammlungsdebatte.
Si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds.
So, und das heißt übersetzt, wenn Le Pen ein Schweinehund ist, dann sind all diejenigen, die ihn wählen, auch Schweinehunde.
Ja, und du weißt du was? Ich bin da gar nicht so weit entfernt von dem Bernard Tapie. Ja, Wahnsinn. Ey, den hast du jetzt mal wieder hervorgekramt. Ich meine, das ist ein kleiner Exkurs in die Ligue 1. Jetzt sind wir wieder in der Bundesliga, glaube ich, Burkhard. Aber bevor wir da weitermachen mit unserem Michael Adolf Roth.
Das wird so gut, ne?
Naja, was heißt gut? Ich fand es interessant, weil, nein, ich kann ja Alexander, ich weiß nicht, was sein, aber wenn der natürlich da in der Nähe von Nürnberg 35 geboren ist, dann... Ja. Ist es so. Und dann kann ich auch verstehen, dass man sich Michael Aroth nennt.
Wenn du aber nach 45 geboren wirst und Hütter mit Nachnamen heißt und dich dann also und dann Adi heißt oder heißen musst, weil du eigentlich Adolf heißt, das ist nicht so lustig.
Adi Hütter?
Ja.
Ja, das ist wohl wahr. Du, naja. Du, ich heiße ja auch Pistor. Ja, also ja, früher ja, meinst du, wenn ich im Tor gestanden habe, im Fußballverein und es mal scheiße lief, dann wieder so ein Pistor. Ja. So.
Du warst mal ein Tor?
Ich war alles. Ich war im Prinzip die Verzweiflung meines Trainers. Ich war ja so schlecht, dass ich von Vorstopper über Mittelstürmer bis Torhüter alles war. Ja. Also ich musste alle Lücken stopfen und konnte. Torwart war ich gar nicht schlecht. Alles andere, ich habe wieder angefangen zu kicken übrigens. Macht sehr viel Spaß.
Ja. Also du warst ja sozusagen der MacGyver beim SC Gebäudereiniger.
Du warst nicht ein Mühe besser als ich im Fußball. Wir haben mal zusammen gekickt. Das kann nicht viel gewesen sein bei dir. So, wir haben...
Das sah aber immer gut aus.
Das sah noch nicht mal gut aus bei dir.
Das sah wichtig aus, was ich
mache. Ja, du hast ein wichtiges Gesicht. Ey. Das ist aber auch das Einzige. Ingo hat uns geschrieben an info@jogo-bonito.de. Hallo ihr zwei. Ich mal wieder, der Ingo aus Plauen. Übrigens, Plauen war der erste Ort, den ich bereist habe, als die Mauer gefallen war. Da bin ich hingefahren. Ach. Ja, im Vogtland ist das. Plauen.
Warum?
Da bin ich.
Hast du da einen Auftritt gehabt?
Ja, und zwar mit einer Jugendgruppe sind wir da hingefahren zu einer anderen Kirchengemeinde aus Plauen und dann haben wir uns da wirklich auf den Marktplatz gestellt und irgendwelche Lieder gesungen.
Ja, toll. Du bist nämlich der Teestubengänger, nicht?
Ja, ich habe da nie das Gegenteil behauptet. So, also, der Ingo schreibt, nach wie vor genieße ich euren Geschichtspodcast und verfolge auch die Folge von dieser Woche zum Pokalsieg. Der Pokalsieger aus den 80ern. Bei Lok Leipzig kam die Rede auf Uli Thomale, den Trainer der 87er-Mannschaft und Matchwinner René Müller. Beide waren später um die Jahrtausendwende in meiner Heimatstadt Plauen beim dortigen Fußballregionalligisten, Oberligisten VfC Plauen, wo ich auch 20 Jahre lang als Stadionsprecher aktiv war. Da waren sie als Trainer tätig. Thomale wurde in der Winterpause 99 nach Plauen geholt, um die Quali für die neu strukturierte Regionalliga hinzubekommen. Er brachte damals namhafte Spieler mit und und dann war eben auch ein ukrainischer Stürmer und legendär war wohl der Ruf von der Seitenlinie von diesem Trainer. Und zwar hieß dieser Stürmer Chapschny. Chapschny, was machst du da, du Blindfisch? Es gibt also noch andere Tiere als Eisvögel auf dem Platz. Ingo, du bist echt lustig. René Müller übernahm als aus meiner Sicht sehr ruhiger und abgeklärter Fußballfachmann das Traineramt im Verein im Jahr 2000 in der Oberliga. Er sprach vom VfC Plauen mit seinen Trainingsbedingungen stets von einem schlafenden Riesen, der aber wirtschaftlich zu wenig Potenzial ausschöpfen konnte. Der schlafende Riese, VfC Plauen. Bis heute kickt der Verein mittlerweile nach einer Insolvenz vor einigen Jahren weiter in der Spitze der Oberliga. Viele Grüße von Ingo. Danke, Ingo. Ja, das sind immer diese kleinen Geschichten. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, Steffen Gentsch hat auch eine kleine Geschichte geschrieben. Vinton Roofer, den wir ja in der Geschichte von Werder Bremen und dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 92 hatten und der dann eine gewisse Rolle gespielt hat in diesem Spiel, auch in unserer Erzählung. Vinton Roofer hat übrigens Anfang der 2000er einen Versuch unternommen, in einer deutschen Liga Fuß zu fassen, durfte aber nicht, weil er noch eine Spielberechtigung in Neuseeland hatte. Anfang der 2000er war er noch gelegentlich zu Besuch bei Freunden in Worpswede, Landkreis Osterholz-Scharmbeck. Und dort entstand dann der Plan, dass er doch bei den Spielen der Herrenmannschaft des SV Hüttenbusch mitspielen könne. Ist dann am fehlenden Spielerpass gescheitert, der ja noch in Neuseeland lag.
Ja, Steffen, Geschichten.
Ja, haben wir wieder was gelernt.
Ja. Hast du noch eine?
Doch, ich habe noch welche, aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal.
Ja, natürlich. Warum denn nicht? Wir kommen zu einem Höhepunkt.
Er hat nicht mehr die Kraft, den schießt er. Tor! Tor! Ein Sensationstor! Aus 30 Metern knallt er den Ball an die Unterkante und dann ist er drin. Nürnberg führt Jan Christiansen. Das war eine Sensationsnummer.
Ja, und der Michael A. Roth, der Sonnenkönig von Nürnberg, war außer sich vor Freude. Das war der Siegtreffer im Pokalfinale.
2007 gegen den VfB Stuttgart. Hans Meyer saß auf der Trainerbank des ersten FC Nürnberg. Und sie konnten es, glaube ich, erst glauben, als es der Reporter vom Bayerischen Rundfunk, nämlich der Eddie Endres, auch glauben wollte.
Und der 1,63 Meter große Michael A. Roth tanzte, weil man den deutschen Meister besiegt hatte. Das war ein Riesensieg für diese Mannschaft.
Und man muss sich ja überlegen, wie viel Geld der schon bis zu diesem Zeitpunkt in diesen Club reingesteckt hatte, damit es diesen Club überhaupt geben konnte und noch geben konnte, der ja wiederholt mehrfach hoch verschuldet gewesen ist. Und er war natürlich in allem überglücklich, aber das hat Michael A. Roth auch immer ausgezeichnet. Er war nie einer, der zum ganz großen Überschwang neigte, auch nicht in der Stunde des größten Erfolges.
Der Erfolg kann halt nur kommen, wenn es wirtschaftlich passt und wenn auch dann eben sportlich alles stimmt. Jetzt müssen wir versuchen, die Ziele nicht zu hoch zu stecken, dass die Forderungen nicht zu hoch werden, dass wir nicht enttäuschen. Ne? Weil das war Ausnahmezustand dieses Jahr.
Ein Jahr später übrigens ist der Club ja dann abgestiegen in die zweite Liga und die Zweitligasaison, die dann folgte, war auch nicht so richtig prickelnd. Da gewann sie 6 Spiele in Folge nicht. Und Wolfgang Wolf war damals Trainer beim 1. FC Nürnberg und sie verloren in Lübeck ein Spiel. Relativ überraschend beim kleinen VfB Lübeck und Michael A. Roth wird da mit folgenden Sätzen zitiert. Ich habe eine Pistole samt Waffenschein und würde einigen am liebsten das Hirn durchpusten.
Ja, es war eine 0-2 Niederlage gewesen und ihm wurde danach auch von DFB-Seiten empfohlen, was Karitatives zu machen, um das so ein bisschen glatt zu bügeln. Dieses Zitat machte wirklich seine Runde. Ja, er war so einer, ne, so ein Hasta la Vista-Typ.
Er war auch ein Trainerkiller, ne? Der war ja von 79 bis 83 war er im Amt. Da hat er 8 Trainer verschlissen in 4 Jahren. Und 94 bis 2009 in seiner zweiten Amtszeit waren es 15 Trainer. Und da hatte der Augenthaler immerhin 3 Jahre allein nur er, hatte er als Cheftrainer. Also kannst du, es war einfach ein Kommen und Gehen.
Ja, ich meine, ich habe mit dem Klaus Augenthaler genau darüber gesprochen. Er sagte, dass dieser Michael A. Roth, dieser Sonnenkönig, auch ein sehr höflicher, zugewandter Mensch sein kann. Und er hat zum Beispiel Klaus Augenthaler und dessen Familie auch eingeladen zum Sommerurlaub, ihn doch zu besuchen. Und er konnte auch wirklich gönnen. Aber Michael A. Roth war genauso wie Karl-Heinz Wildmoser einer, der sich aus kleinen Verhältnissen hochgeboxt hat. Da wurde schon als 19-Jähriger selbstständig mit so einer Sondergenehmigung. Da merkt man schon, dass die ganz früh schon auf dem Gleis stehen, zu wissen, wie sie ihr eigenes Ding da aufbauen. Und der war ja der fliegende Teppichhändler. Der war groß geworden mit Linoleumböden und Teppichhandel.
Stragula.
Genau, Stragula. Das war so ein besonderer Belag, der da sehr, sehr trendig war. Ne? Und er sagte schon früh in seiner Selbstständigkeit, überall da, wo es gut läuft, hat nur einer das Sagen. Und das ist so das Lebensmotto von Michael A. Roth gewesen, Aro Heimtextilien. Er hat das Ding richtig groß gemacht, bis zu 130 Filialen hatte der, Millionen schwer. Und er war in seiner, und das fand ich interessant, Jugend auch Amateurboxer gewesen. Was glaubst du von den 25 Kämpfen? Er wird ein Fliegengewicht oder Leichtgewicht gewesen sein, weil er war 1,63, hat immer diese hohen Plateauabsätze, weißt du noch? Es gab früher in meiner Beilage zur Tageszeitung, gab es immer diese Werbung.
Die Dinger, die Elton John auch getragen hat.
Große Schuhe für kleine Leute, wo man so 10 Zentimeter größer wurden konnte. Er selber sagte, nein, das ist einfach der Schick der Jahre, aus denen ich komme und ich trage nun mal diese Schuhe. Das wollte er irgendwie nicht, dass man über seine Schuhe spricht. Was glaubst du, von den 25 Kämpfen, wie viele hat er gewonnen, wie viele hat er verloren? Es gab 4 Unentschieden.
4 Unentschieden?
Hat er häufiger gewonnen oder häufiger verloren?
Ich glaube, also so wie ich ihn einschätze, so wie er sich durchs Leben geboxt hat, wortwörtlich, hat er mehr gewonnen.
Nee. Er hat 13 Mal verloren.
Echt?
Ja. Und nur 8 Mal gewonnen.
Richtig auf die Nase gekriegt.
Der hat auf die Nase gekriegt. Ja. Aber hat sich nicht unterkriegen lassen. Und deswegen, das finde ich schon bemerkenswert. Wenn du über Entlassungen sprichst bei Michael A. Roth, als er dann da loslegte, 79, kurze Zeit später, da war ein Belgier. Ich glaube, den Namen muss man nicht kennen. Jeff Fliers. Sagt er dir was? Nee. Der war da Trainer. Und dann hatten die wohl in Bürstadt 2-2 gespielt und die hatten wohl Einnahmen von 50.000 D-Mark, weil 7.000 Zuschauer da waren und der Michael A. Roth wollte ihn sofort rausschmeißen. Er sagte, wir haben kein Geld hier in Nürnberg, nimm die Tageseinnahmen und hau ab und dann ist alles gut. Und so bekam er 50.000 D-Mark in einem Schuhkarton und der Belgier musste nach Hause fahren. Das war Michael A. Roth.
Und er hat das gemacht?
Ja, natürlich. Du, wenn du weißt, du fliegst eh und der gibt dir in dem Schuhkarton 50.000 D-Mark, dann nimmst du das mit.
Ja, ja, super.
Oder als er dann, ich meine, er hat ja viele entlassen in seiner zweiten Laufbahn da, als Präsident von 94 bis 2009 waren es ja 15 Trainer. Und als er kam, war der Club, das unterscheidet ihn auch von Wild Moser, hat ihn zweimal finanziell schlüsselfertig und fein übergeben, Michael A. Roth.
Ja.
Er hat aber dem Verein auch immer Geld geliehen und zu günstigeren Konditionen hieß es, als die Banken dem Club Geld geliehen hätten, hat er das gemacht, aber trotzdem sein Geld auch zurückbekommen. Also es war ein schlaues Investment. Er hat vielleicht Glück gehabt, dass er auf dieser Nürnberger Rakete überlebt hat und rechtzeitig sein Geld wiederbekam. Ja. Als er beim zweiten Mal kam und sein Vorgänger da das Ding vor die Wand gefahren hatte mit dem Schatzmeister, ließ er mit dem Presslufthammer im Vereinsheim, da waren nämlich die Namen eingraviert, ließ er mit dem Presslufthammer rausschlagen. Die Namen.
Hatte die Namen seiner Vorgänger?
Seiner Vorgänger. So war er eben auch. Ne? Es kann nur einen geben. Zack. Und das bin ich.
Die hatten 20 Millionen Mark Schulden wieder angehäuft, ne, als er beim zweiten Mal anfing, 1994.
Ja, und dann eben der Höhepunkt war natürlich dieser Pokalsieg. Das war ja schon, finde ich, unglaublich. Ja. Ja,
aber dann kam jemand, mit dem er sich nicht verstanden hat im Verein, ne?
Ja.
Auf dem Managerposten.
Martin Bader.
Ja, Martin Bader. Und das funktionierte nicht mit ihm. Dann haben sie ihn rausgeekelt, haben ihn richtig rausgemobbt aus dem Verein.
Aber das sind irgendwie, ich meine, ich habe den noch so vor Augen. Der ist 35 geboren, soweit ich weiß. Mhm. Er wird jetzt sehr alt sein, er lebt noch.
Ja.
Hatte diese, fast so eine Igelfrisur und so seinen Bart immer sehr kurz und ganz genau geschnitten. Und er hatte immer ganz, ganz feine Anzüge. Mhm. Der lebt ja hochherrschaftlich, hatte eine Haushälterin, weißt du, was ihr Job war? Der hat ja mehr als 100 Anzüge, ein Ankleidezimmer und er kam immer ganz wie aus dem Ei gepellt. Mhm. Und er hatte immer in der Brusttasche ein kleines Zettelchen, auf dem das Datum stand, wann er zuletzt diesen Anzug getragen hat. Er wollte nie jemandem gegenüber sitzen, zweimal mit dem gleichen Anzug. Das war Michael A. Roth.
Als ob sich irgendjemand da, weißt du, wenn du mich morgen fragst, was hatte ich eigentlich gestern Abend bei Jogo Bonito an, ich wüsste es nicht mehr.
Nee, definitiv, ja. Ich meine, eine Leidenschaft ist vielleicht noch ganz interessant von ihm, also Fußball war eben eine Option, war eine Möglichkeit, aber eine ganz große Leidenschaft war der Motorsport von ihm.
Ja, Motorradfahrer ist er gewesen, ne?
Ja, und da hat er in seinem Terminkalender auch immer einen zweiten Geburtstag eingetragen, das war der 7.6.1980, da hatte er mit einer fetten Kawasaki bei einem Privatrennen auf öffentlichen Straßen in der Kurve ist er aus der Kurve rausgeflogen, ist unter der Leitplanke durchgeschossen, hat mehrere Knochenbrüche gehabt, aber hat das Ganze überlebt. Und deswegen feiert er eigentlich immer noch seinen zweiten Geburtstag, der dann im Juni 1980 war. Und in der Zeit war es gar nicht lange her, dass er einem die Papiere gab in Nürnberg, der vielleicht die Geschicke des Vereins ganz anders hätte lenken können. Du weißt, den Schlussakkord in seiner aktiven Karriere hatte Uli Hoeneß in Nürnberg.
Nürnberg, ja.
Ja, und der kam ja von Nürnberg zurück und wurde Manager bei den Bayern. Stell dir mal vor, der hätte das 79 erkannt, der Michael A. Roth, was für ein Talent da schlummert. Was wäre aus Nürnberg da geworden?
Das weiß man nicht, Sven. Das weiß man nicht.
Also interessanter Gedanke, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke, denn den muss ich erstmal noch...
Mit der Geschichte auch, die Nürnberg hat als Verein.
Ja, und die Uli Hoeneß hat. Also das geht ja in komplett unterschiedliche Richtungen. Aber wir können auch festhalten, Sven, dass es in Nürnberg nicht nur auf der Trainerposition, sondern auch im Kader eine ungeheure Fluktuation gegeben hat, weil Michael A. Roth, und das zeichnet ja alle Sonnenkönige aus, einen relativ kurzen Geduldsfaden hatte. Was dazu führte, dass mancher Spieler, der sich schon glücklich wähnte, in Franken relativ schnell dann doch wieder vor andere Tatsachen gestellt wurde.
Ich merke das auch bei unseren Fußballspielern. Wenn die mal eine Zeit lang hier sind, dann fühlen sie sich sehr wohl und kaufen sich oft viel zu schnell ein Haus. Die sind dann oft schneller wieder weg, als dass sie ihr Haus beziehen können.
Weißt du, was ein Aufsichtsratsmitglied 2014 über Michael A. Roth sagte? Das war Klaus Schramm. Ohne ihn, also Michael A. Roth, gäbe es den Club längst nicht mehr. Wir können Herrn Roth gar nicht genug danken. Das als Schlussidee, ob man da unbedingt mitgehen muss, ob das nicht vielleicht einer seiner Vasallen war, der das irgendwie dann zu Papier gab. Ich fand halt interessant, dass er eigentlich relativ schuldenfrei dieses Himmelfahrtskommando Klubberer in der Zeit immer wieder übergab. Also am Ende seiner Zeit stand vielleicht Enttäuschung oder ich will jetzt nicht mehr, aber es stand kein ruinierter Verein, wie es dann bei den Münchner Löwen war. Das unterscheidet die beiden.
Genau, er hatte eine Idee, er hatte eine Vision und er hat daran festgehalten, das muss man, finde ich, schon sagen. Und Ich habe zu ihm auch noch was ganz Schönes gefunden. Hat ein Kollege von uns geschrieben, beim Fußball durfte Michael Aroth Gefühle zeigen, im Geschäft nicht.
Ach.
Und deshalb hat er sich so dem Fußball zum Fußball hingezogen gefühlt, weil das eben eine ganz andere Wirklichkeit, Lebenswirklichkeit war als sein Geschäft. Und das ist so ein Gedanke, der auf mich auch schon Eindruck gemacht hat. Und wenn du dann noch weißt, dass Michael Aroth, nachdem er nicht mehr Präsident war, sondern nur noch Ehrenpräsident vom 1. FC Nürnberg, seine Firma ist ja pleite gegangen. Ne? Also das Geschäft mit den speziell zugeschnittenen Teppichen.
2015.
Genau. Final. Also es war alles kaputt. Er ist Vermögensmillionär geblieben, also keine private Insolvenz muss der anmelden. Er lebt, glaube ich, auch relativ gut. Und er hat sich dann als Ruheständler Hühner angelegt.
Ehrlich?
Ja.
Er hat
so eine barocke Villa im Vorort, ja. so ein Vorort von Nürnberg, und hat auch einen Park und hat sich 12 Hühner zugelegt. Und er hat gesagt, und immer wenn ich, und der macht das Futter auch selbst für die Hühner. Er mischt es also selber an, bringt es denen dann, und dann beobachtet er, wie die Hühner um die Wette das Futter picken. Und er sagt, es ist wie im Leben. Wenn ein Huhn einen großen Brocken ergattert hat, dann muss es, sobald es den Brocken hat, dafür sorgen, dass es kein anderes Huhn kriegt.
Das ist sehr interessant. Das ist ein schöner Schlussgedanke. Mhm. Na, ich auch ein schönes Ende für die heutige Folge. Michael Aroth.
Das ist nicht der letzte Sonnenkönig, über den wir uns Gedanken gemacht haben.
Ja, aber wie unterschiedlich das heute war schon. Ne? Ja. Wir können sagen, in einer Woche geht es weiter mit Sonnenkönigin, und da geht es für uns vor allem ins Ruhrgebiet.
Ja.
Dr. Gott, so nannten Spötter ja Dr. Gerd Niebaum, wird einen großen Raum einnehmen.
Er nannte sich selbst Sonnenkönig.
Ja, der selbsternannte Sonnenkönig von Dortmund, so ist es. Ja. Der Ikarus vom Borsigplatz, kann man fast sagen, kam ja ein bisschen der Sonne zu nah, und das Wachs schmolz und er stürzte ab. Aber wie? Ja. Darüber reden wir, und über, ja, Schalke können wir bei so einer Folge ja überhaupt nicht den Augen verlieren.
Das geht nicht. Und wir erinnern an einen Sportkameraden aus Hamburg, der vor allen Dingen in den 70er Jahren auch für Furore gesorgt hat. Dr. Peter Krohn. Und darauf könnt ihr euch auch schon freuen.
Also, bleibt uns gewogen. Macht ernst mit unserem Club de Jugadores. Wir würden uns sehr freuen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes oder unter jogo-bonito.de. PayPal, IBAN, Kreditkarte. Wir nehmen alles und wollen das Ding natürlich weiter nach vorne treiben. Und vergesst nicht unseren Live-Show-Termin. Wir freuen uns. Am 13. Juni, und zwar St. Barbara, das ist die Kirche, in der wir da auftreten werden, und den Link zu den Tickets haben wir auch in den Shownotes. Burkhard, haben wir alles gesagt?
Ja, für heute schon, Sven.
Also, macht's gut.
Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.